Wir schauen hier jetzt in SWR 2 Treffpunkt Klassik auf die nächste große Ausstellung in der Staatsgalerie Stuttgart. Sie ist dem großen venezianischen Maler Giovanni Battista Tiepolo gewidmet. Nächstes Jahr ist sein 250. Todestag. Hier im SWR haben wir in den letzten Tagen eine CD zu diesem Thema aufgenommen. Musik aus der Zeit von Tiepolo und aus seinem unmittelbaren Umfeld. Und diese Aufnahme wird dann auch die Begleitmusik für den Audioguide der Staatsgalerie. Dafür war jetzt 4 Tage lang das Ensemble Diderot im Studio, gemeinsam mit der Mezzosopranistin Diana Haller. Und ich freue mich jetzt sehr, Johannes Pramsola hier in der Sendung zu begrüßen, Geiger, künstlerischer Leiter des Ensembles Diderot, Gründer des CD-Labels Audax und Allround-Musiker. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Johannes, 4 Tage Produktion. Das bedeutet 8 Stunden am Tag aufnehmen mit einer kleinen Mittagspause dazwischen. Super straffer Zeitplan. Wie geht's dir am Tag danach?
Eigentlich sehr gut. Also ich bin müde. Also bei einer Aufnahme, das ist natürlich, wenn man da 6 bis 8 Stunden aufnimmt, das heißt 6 bis 8 Stunden Konzert spielen, weil man da immer in diesem Modus ist. Es könnte ja jeder Take genommen werden und das merkt man danach.
Weil es immer sein kann, dass das Wunder gerade dann passiert.
Genau.
Dass es der Beste wird.
Genau.
Und ihr habt aber unendlich viel auch dann wiederholt und an Feinheiten nochmal gearbeitet, oder?
Ja, also das ist mir immer sehr wichtig beim Ensemble Diderot, dass wir das ganz auf den Punkt bringen. Und so, wir haben uns dann immer auch noch 1 Stunde früher getroffen und nochmal geprobt, dass wirklich jeder am selben Strang zieht.
Und ich habe beobachtet, dass einer der Musiker, der mal nicht beteiligt war bei einem Stück, sich noch in ein anderes Studio zurückgezogen hat.
Zum Üben.
Zum Üben. Ja. Ihr seid schon auch ein bisschen Musikjunkies, oder?
Ja, also das war dann ein spezieller Fall, weil der spielt auf derselben Aufnahme, nämlich Bratsche und Geige, und musste sich dann für die nächste Aufnahmesitzung wieder auf der Geige einspielen.
Wo alles ein bisschen enger ist.
Alles ein bisschen enger ist.
Okay.
Genau.
9 Musikerinnen und Musiker waren an dieser Aufnahme beteiligt. Du selbst leitest das Ensemble von der ersten Geige aus. Worin liegt da für dich die besondere Herausforderung?
Besonders dann bei einer Aufnahme ist das dann nochmal eine dreifache Herausforderung. Also ich leite das wie ein Dirigent, kann aber eigentlich nicht alles hören, weil ich ja selber spiele und eine Geige unterm Ohr habe. Aber das bin ich gewöhnt irgendwie, weil ich das die ganze Zeit mache. Aber dann eben bei einer Aufnahme kommt dann noch dieses mikrofonartige Hören dazu. Also man weiß, es muss perfekt sein. Und wenn ich dann zusätzlich noch für eine Sängerin verantwortlich bin, sozusagen mit Text, mit zu schauen, also weil ich ja als künstlerischer Leiter das Ganze irgendwie im Blick haben muss, nicht unbedingt kontrollieren, aber eben im Blick haben und schauen, also zusammen mit dem Tonmeister einfach, dass das alles passt. Das ist dann schon ziemlich eine Herausforderung, wenn man dann selber noch spielen muss. Also ich denke mir dann oft so, okay, super, Sängerin, Ensemble, alles zusammen, toll intoniert, wir spielen genau, wie ich will, jetzt muss nur ich noch spielen.
Multitasking. Du hast das Ensemble Diderot vor 11 Jahren gegründet in Paris,
ja,
wo du selber auch Barockgeige studiert hast unter anderem und wo du auch heute lebst. Ihr habt euch nach Denis Diderot benannt, dem französischen Schriftsteller, Philosophen, Autor der Enzyklopädie. Mhm. Einer der großen Universalgelehrten des 18. Jahrhunderts, aber nicht unbedingt ein Musiker, oder? Wie kam es zu
also
der Name?
Also Diderot war kein Musiker, aber er hatte sehr viel mit Musik zu tun. Also er war einer der ersten Musikkritiker. Wenn man sich nach einem Musiker benannt, dann ist man irgendwie gefangen vielleicht mit einem ganz bestimmten Repertoire. Und wir wollten einfach einen Namensgeber, der die Epoche, der wir uns verschrieben haben, sehr gut repräsentiert.
Und das ist quasi die Zeit der Aufklärung.
Das ist die Zeit der Aufklärung.
Vorher und nachher, oder?
Genau. Also wo man angefangen hat nachzudenken und nicht alles nur mit der Religion zu erklären. Und eben diese ganze Geschichte mit der Enzyklopädie fasziniert uns sehr. Und wir schauen auch unsere Arbeit darauf ein bisschen auszulegen. Also wenn man unsere Aufnahmen sieht oder unsere Konzerte, da ist immer irgendwas Didaktisches dabei oder Repertoire im neu zu entdecken.
Also immer auch so ein Forschungsgedanke.
Genau, das war eben bei Diderot auch das, was uns so fasziniert hat. Er hat unglaublichen Witz und ist da mit unglaublicher Geistesschärfe da überall dran gegangen.
Vor einem halben Jahr ungefähr habe ich dich gefragt, ob du dir vorstellen könntest, an dieser Kooperation mit der Staatsgalerie und an der Tiepolo-CD beteiligt zu sein. Und du hast sofort zugesagt. Warum?
So ein Projekt interessiert mich, weil wir eben als Ensemble immer irgendwie mit Bildern arbeiten, also in den Proben schon. Und weil wir auch unsere Programme irgendwie immer so aufbauen, dass es irgendwas zum Thema hat, was sehr konkret in die Zeit passt. Und ich sehe mir ganz oft Bilder an, wenn ich nicht übe, um einfach Inspiration zu kriegen, also oder auch Schlüssel zu kriegen für die Interpretation. Wie war das in den anderen Künsten zu dieser Zeit?
Und was ziehst du da raus?
Also es war ja alles immer auf Rhetorik aufgebaut. Also jedes Stück hat ja irgendwas zu sagen. Also wenn es nicht Tanzmusik war, war es Musik, sozusagen absolute Musik, die irgendwas erzählt ohne Worte. Diese Inspiration kriegt man, wenn man eben Bilder anguckt und schaut, was waren die Themen, die die Künstler und die Leute zu der Zeit beschäftigt haben. Also es sind ja immer wieder dieselben Themen vorgekommen, ja, in den Opern,
aus der antiken Mythologie eigentlich oder aus der Geschichte.
Genau.
Wenn ich an Tiepolo denke, dann habe ich sofort dieses riesige Deckenfresko der Würzburger Residenz vor Augen. Das ist das größte zusammenhängende Deckenfresko der Welt. 677 Quadratmeter. Und dann habe ich gleich diese Darstellung der Kontinente vor mir, die in alle vier Ecken passen, weil damals ging man noch von vier Kontinenten aus. Und diesen unglaublich plastischen, farbigen Himmel, die Wolken. Hast du ein spezielles Tiepolo-Bild, was dir sofort erscheint?
Also eigentlich auch das. Und das haben wir uns auch bei der Aufnahme immer wieder in Erinnerung geholt, vor allem bei dieser Motette von Hasse, die wir aufgenommen haben. Weil das ist so eine Musik, da muss man sich wirklich irgendwas vorstellen. Weil als einzelner Musiker, wenn man seinen Part vor sich hat, dann sind das immer nur irgendwelche Achtelnoten.
Ja, und das ist oft so ein bisschen motorisch zunächst,
genau,
oder?
Genau, und die aber im Ganzen ein unglaublich stimmungsvolles Bild ergeben. Und ich habe denen die ganze Zeit gesagt, diese Musik, die klingt für mich unglaublich katholisch. Ich kann da nur an italienischen Maler denken, an irgendeine Kirche in Venedig oder das wurde ja für Dresden komponiert, also in die katholische Hofkirche in Dresden. Also wie man sich da fühlt, wenn man die Tür aufmacht und das zum ersten Mal sieht, so boah, also einfach überwältigt und so ist es auch in Würzburg. Das war natürlich so gemacht und so gewollt von den Künstlern, dass das so einen Effekt hat. Und man kann das dann überall in der Musik auch sehen.
Johannes Pramsola, Audax ist dein eigenes Label. Du hast es vor 6 Jahren gegründet. Die wievielte CD ist das in deinem Sortiment?
Das ist jetzt die 17.
Und bei diesem Label wird dann auch die CD erscheinen, die du hier gerade im SWR aufgenommen hast. Zusammen eben mit dem Ensemble Diderot und der Mezzosopranistin Diana Haller. Wie gesagt, in Kooperation mit der Staatsgalerie Stuttgart und deren Ausstellung zu Giovanni Battista Tiepolo. Du hast dafür Stücke aus der Zeit von Tiepolo ausgewählt. Was war dir denn wichtig bei der Auswahl?
So ein Klangbild zu schaffen, wie die Musik einfach zur Zeit Tiepolos geklungen hat. Den Anfang von Tiepolos Leben, was er in Venedig gehört haben könnte, was ihn am Anfang inspiriert haben könnte. Also das aufzuzeigen, dann den Lebenslauf durch Europa und eben dann diese Klangwelt während seiner großen, wichtigen Schaffensperiode.
Die 3 Instrumentalstücke auf der CD stammen aus einer großen Würzburger Handschriftensammlung, der Sammlung Wiesentheit, die angelegt wurde von den Verwandten des Fürsterzbischofs, der in der Würzburger Residenz auch residiert hat und auch das Deckengemälde von Tiepolo in Auftrag gegeben hat. Das heißt, ihr habt mit der Musik aus dieser Handschriftensammlung eine direkte Verbindung auch geschaffen zu Tiepolo. Und in dieser Sammlung sind unter anderem mehrere Stücke von Giovanni Platti, die ihr auch ausgewählt habt für die CD.
Die 2 Stücke von Platti, das ist eine Triosonate in einer ungewöhnlichen Besetzung. Also eine Triosonate, da denkt man immer an 2 Sopraninstrumente und Continuo. Und das ist eben eine Triosonate für Geige, Cello und Continuo, die auch eben so wunderbar Bilder entstehen lassen kann. Also wenn man da zum Beispiel an Apollo und Daphne zum Beispiel denkt oder auch Armida und Rinaldo, das kann man sich da sehr gut vorstellen. Und zwar ist wichtig, auch dem Cello eine wichtigere Rolle in dem Programm zu geben, weil eben 2 der Schönborn Boys da in Würzburg, in Wiesentheit, die waren Cellisten. Und es gibt deswegen eine unglaublich große Sammlung für Cellomusik da.
Auch von Platti gibt es, glaube ich, ein paar Cellokonzerte.
Platti gibt es sehr viele Cellokonzerte. Und das andere ist eben ein Cembalo-Konzert. Wir haben so einen wunderbaren Cembalisten bei uns, Philippe Griesbach. Und dem wollte ich unbedingt auch die Möglichkeit geben, sich mal solistisch zu zeigen.
Und dann habt ihr noch 3 Stücke mit Singstimme ausgewählt. Unter anderem eine Kantate Armida Desperata, also die verzweifelte Armida von Sigismund Gajarek aus dem Jahr 1721, für Venedig komponiert. Und da geht's um die verlassene Armida, die von Rinaldo versetzt wurde.
Genau.
Eine Zauberin,
ja,
die zum ersten Mal in ihrem Leben echten Liebeskummer erlebt und eigentlich ausrastet, oder?
Ja, genau. Und das ist sehr gut in der Kantate zu hören. Also man kennt ja den Komponisten überhaupt nicht, Sigismund Gajarek.
Ja, so man weiß nur, er war irgendwann mal Kapellmeister in Bayreuth.
Genau.
Aber sonst weiß man überhaupt nicht viel. Es gibt
ja
auch kaum Musik von ihm.
Genau, also man weiß, dass er wahrscheinlich irgendwie eine Studienreise nach Venedig unternommen hat und dort eben diese Kantate komponiert hat, die auch unvollständig ist. Also die letzte Arie, da fehlt ein kleiner Teil und den haben wir dann rekonstruiert.
Und ihr habt das jetzt zum allerersten Mal aufgenommen. Das hat sich noch niemand wahrscheinlich dran gewagt, weil das Ding nicht vollständig
überliefert ist. Ja, das ist ja immer so ein Ding. Also wenn da irgendwas nicht vollständig ist, dann geht man gar nicht ran. Oder wenn man dann den Komponisten auch noch nicht kennt oder so, dann... Man braucht ja, wenn man sich nicht so viel beschäftigt mit unbekannter Musik, braucht man immer so eine Garantie. Wenn dann nicht Johann Sebastian Bach draufsteht, dann nimmt man es gleich nicht auf, weil das könnte ja vielleicht nicht so ganz gut sein.
Aber das war jetzt eine echte Entdeckung, oder?
Das ist eine echte Entdeckung, finde ich. Sehr virtuos für die Sängerin. Zwei lange, aber sehr gut geschriebene Rezitative. Also da geht es durch die Tonarten, es wird einem ganz schwindelig. Und das erzählt auch diese Geschichte unglaublich gut.
Und Tiepolo hat mehrfach diese Szenen auch gemalt. Und zwei solcher Bilder sind auch in der Ausstellung dann in der Staatsgalerie Stuttgart vertreten. Das heißt, man kann diese Bilder betrachten und hört über den Audioguide den Zornesausbruch, den ihr hier im Studio aufgenommen habt.
Ja, genau. Also ich glaube, das wird sehr beeindruckend werden.
Johannes Bramsohler, vielen Dank fürs Gespräch.
Danke auch.